Guck mal, wir brauchen auf meiner Seite. Kurzer Schichtwechsel. Wer erinnert sich noch an den Jenga-Turm? Ja, halbes Dutzend, das sogar etwas. Danke. Wir hatten ja vor 2 Wochen hier vorne einen Jenga-Turm stehen und wir hatten das als einen Vergleich gebraucht, dass es in unserem christlichen Glauben verschiedene Teile gibt. Manche Teile, die sind locker, die kann man rausziehen, die sind nicht so tragend. Andere Teile, die sind fest drin. Wenn wir die rausziehen, könnte der Turm zusammenstürzen. Ein fester Teil ist unser Glaube an Jesus Christus und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und als wir uns den Kreuzestod Jesu angeschaut haben, haben wir gemerkt, dass es unterschiedliche Perspektiven darauf gibt. Letztes Mal hatten wir das von der Schuldkultur her angeschaut. Das ist die Kultur, in der wir leben, in der es vor allem um Werte wie Schuld, Unschuld geht. Wir hatten uns angeschaut, dass Jesus als unser Stellvertreter für unsere Schuld am Kreuz starb. Und wie das eine gute Nachricht für uns ist. Dass wir deswegen frei von Schuld sein dürfen und mit Gott versöhnt sind. Wir dürfen frei sein und wir müssen nicht anderswo nach Wiederherstellung, anderswo nach Wertschätzung, anderswo nach Identität suchen, denn Jesus Christus hat es uns am Kreuz bereits geschenkt. Und alles bewirkt, was dazu nötig ist. Wie ihr seht, soll es heute um den zweiten Teil gehen, denn neben der Schuldkultur gibt es auch noch eine Schamkultur und eine Angstkultur. Heute ist die Schamkultur dran. Du kannst das kurz in dir gehen, wann ist das letzte Mal, dass du dich so richtig geschämt hast? Dass du, wie man so schön sagt, am liebsten im Erdboden versunken wärst. Mit kleinen Kindern passiert das öfter, das kennen wir gut. Zur Schamkultur, das baut auf den Gegensatz zwischen Scham und Ehre auf. Ich habe versucht, eine kleine Übersicht zu machen. Ehre ist das, was man strebt, nach dem, was man sucht. Scham und Schande ist das, was man vermeiden möchte. Denn in der Schamkultur ist alles sozusagen an ein soziales Guthaben gebunden. Wenn ich ein hohes soziales Guthaben habe, dann stehe ich gut da. Ich bekomme dieses soziale Guthaben, indem ich mich nach gemäß meiner Aufgaben verhalte, indem ich nach den Erwartungen der Gruppe, nach den Erwartungen von anderen handle. Und diese Ehre heißt dann, ich wurde positiv wahrgenommen. Da ist Anerkennung, ich habe eine Würde in der Gesellschaft, man begegnet mir mit Achtung. Jemand, der zum Beispiel immer pünktlich zur Arbeit kommt, der gute Arbeit leistet, der sich einbringt, der wird geehrt, der bekommt ein hohes soziales Guthaben und der wird anerkannt. Und umgekehrt wird es vielleicht eher in die andere Richtung gehen. Denn Scham und Schande bedeutet, dass man als weniger wert gilt, dass man quasi abgelehnt wird, dass man ausgeschlossen wird, dass man nicht so ganz Teil der Gruppe ist. Scham kann die Beziehung mit anderen belasten und Schande kann sie sogar ganz zerstören. Deswegen ist in der Schamkultur dieses Thema soziales Guthaben ganz wichtig. Wenn ich irgendwas tue, wo ich mich bloßgestellt habe, wo quasi Scham oder Schande auf mich gekommen ist, dann muss ich versuchen, das irgendwie wieder herzustellen, indem ich mich wieder richtig verhalte nach den Erwartungen, indem ich mich nach dem orientiere, was meine Rolle ist und so weiter. In schlimmsten Fällen ist dann so ein Hocharbeiten nicht mehr möglich. Dann ist man so weit unten in der Schamkultur, dass man die Gegend oder die Gruppe verlassen muss, weil da nichts mehr zu tun ist. Schamkulturen sind in der Regel eben auch Kollektivgesellschaften. Also Gesellschaften, in denen man von Kollektiv, von der Gruppe her denkt. Und in so einer Gesellschaft sind Beziehungen alles. Wenn man da Scham oder Schande auf sich legt, dann hat das schwere Folgen. Unter Umständen kann man Freunde, Familie, Arbeit oder das soziale Umfeld verlieren. Denn die Gruppe, da wo die Beziehungen sind, das ist der Ort, wo man Geborgenheit findet, wo man Halt hat. Wir kommen jetzt natürlich nicht von so einer Schamkultur her, aber ich glaube, jeder von uns hat gerade gemerkt, das sind Teile drin, die auch uns betreffen. Ich glaube, auch wir haben teilweise sowas wie ein soziales Guthaben. Jemand, der sich gut schlägt, jemand, der die Leistung bringt, jemand, der vorbildlich handelt, der wird positiv wahrgenommen. Der wird anerkannt, der bekommt Würde. Und jemand, der da nicht so reinpasst, der eher so aus der Reihe tanzt, der wird er oftmals schief angeschaut oder kritisch gesehen. Wir alle kennen ja auch Scham, dieses Gefühl von bloßgestellt werden, wenn die eigenen Kinder wieder irgendwas gemacht haben oder wenn man selbst sich irgendwas geleistet hat. Wir erleben es manchmal vielleicht auch, dass quasi unser Stolz verletzt wird, dass wir uns in der Ehre verletzt fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir wurden übergangen. Oder das Gefühl, jemand hat uns missachtet. Und wir wissen auch, wahrscheinlich allzu gut, Scham und Schande kann auch unsere Beziehungen belasten. Wenn ich jemanden gegenüber Scham verspüre, dann ist das Hand im Getriebe. Im Denken der Schamkultur ist Gott derjenige, der ganz oben ist, der König, dem alle Ehre gebührt, der die Würde hat. Bei ihm kann man mit Sicherheit und Geborgenheit leben. Er ist derjenige, der sich um einen kümmert, einen versorgt. Sünde ist dann hier, diesem Gott quasi Schande zu bereiten durch mein eigenes Verhalten. Das ist vielleicht ein Konzept, das ist uns nicht so wahnsinnig bekannt. In Japanisch gibt es das total, dass man als Untergebene von jemandem, nach der Art und Weise, wie ich mich behandle, viel Schande, viel Ablehnung, ausgeschlossen sein über meinen König, über meinen Vorgesetzten bringen kann. Im Japanischen gibt es sogar ein Sprichwort dafür, das heißt, sprichwörtlich übersetzt, jemanden Dreck ins Gesicht schmieren. Ich kann jemanden durch mein Verhalten Dreck ins Gesicht schmieren. Und von der Wahrnehmung der Schamkultur her, passiert das bei Sünde. Wir schmieren Gott quasi Dreck ins Gesicht, indem wir als seine Geschöpfe, als seine Kinder, an dem vorbeileben, wie es eigentlich unsere Rolle als sein Gegenüber vorgeben würde. Wir stellen Gott quasi bloß. Wir geben ihm nicht die Ehre, wir handeln nicht seiner Würde gemäß. Wir bleiben ihm etwas schuldig. Was ist dann die gute Nachricht der Schamkultur? Was hat Jesus aus der Perspektive der Schamkultur am Kreuz gemacht? Für uns ist heute wichtig zu wissen, glaube ich, dass das gesamte Alte Testament in den Kontext der Schamkultur geschrieben wurde. Dieses ganze Denken ist also auch der Bibel nicht fremd. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, damit das für uns einfach etwas greifbarer wird. Ein Beispiel ist zum Beispiel 1. Chronik 19, 4-6a. Da ließ Hanun die Knechte Davids ergreifen und er ließ ihnen die Bärte abscheren und ihre Obergewänder halb abschneiden bis ans Gesäß. Und er sandte sie fort. Als man nun hinging und David von diesen Männern berichtete, sandte er ihnen entgegen, denn die Männer waren sehr beschämt. Und der König ließ ihnen sagen, bleibt in Jericho, bis euer Bart wieder gewachsen ist, dann kommt wieder heim. Als aber die Ammoniter sahen, dass sie sich bei David verhasst gemacht hatten, damit ist eine Geschichte von dem ammonitischen König Hanun. David schickt Gesandte und Hanun schafft es irgendwie, sie total zu beschämen, indem er ihnen Bart und Kleider abschneidet. Er beschämte damit König David. Er handelte mit Missachtung. Er verletzte die Würde von König David. Da wieder kehrt der König David in den Krieg und es kam zu dieser ganzen Geschichte mit dem Krieg gegen Ammon und der Eroberung von der Hauptstadt. Ein anderes Beispiel, 2. Könige 6, 18 bis 20. Und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach: Schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug es mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Das ist nicht der Weg, noch die Stadt. Folgt mir nach, so will ich euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa: Herr, öffne diese die Augen, damit sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, sodass sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Ein anderes Beispiel, wo die aramäischen Soldaten in Israel angreifen. Sie wurden mit Blindheit geschlagen und finden sich in Samaria, der gegnerischen Hauptstadt, wieder. Aber anstatt dass sie getötet wurden, wurden sie versorgt und unversehrt nach Hause geschickt. Diese Soldaten wurden beschämt, weil sie in böser kriegerischer Absicht nach Israel kamen, aber dann gastlich und freundlich aufgenommen wurden. Diese Beschämung hatte ein Umdenken zur Folge. Ich habe nicht die ganze Geschichte vorgelesen, aber am Ende heißt es dann: Diese Aramäer griffen nie wieder Israel an. Ein letztes ganz bekanntes Beispiel ist im Neuen Testament. Eine Geschichte, ein Gleichnis, das wir alle schon mal gehört haben. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich will es uns nochmal vorlesen aus Lukas 15, 11 bis 22. Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere Sohn von ihm sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihm das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jedes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich in einen Bürger jenes Landes. Er schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Ich glaube, wir kennen dieses Gleichnis sehr gut, deswegen möchte ich heute daraus nur drei einzelne Punkte ansprechen, die besonders wichtig für unser Thema heute sind. Der erste Punkt ist ganz zu Beginn des Gleichnisses, als der jüngere Sohn von Vater das Erbe fordert. Er tat damit ja in mehrfacher Hinsicht etwas, was man in der damaligen Kultur nicht tat. Im alten Orient war der Hausvater die Hauptrespektperson. Dann kam der älteste Sohn, dann der nächstjüngere und so weiter. Indem der jüngere Sohn seinen Teil vom Erbe forderte, überging er einerseits seinen älteren Bruder, der eigentlich das Vorrecht hatte. Andererseits behandelte er seinen Vater ohne Wertschätzung und Respekt, indem er zu dessen Lebzeiten seinen Teil vom Erbe einforderte. So beginnt das Gleichnis damit, dass der jüngere Sohn durch sein Verhalten Schande über sich brachte. Er brachte über seinen Vater als Oberhaupt der Familie Scham, denn er verletzte dessen Würde. Und als der jüngere Sohn dann wegzog, hinterließ er quasi ein Trümmerfeld an Beziehungen. Die Beziehung zu seinem älteren Bruder war kaputt, die zu seinem Vater war kaputt, die zu allem im Dorf war kaputt, denn er hatte diese Schande auf sich geladen, er hatte sein ganzes soziales Guthaben quasi aus dem Fenster rausgeschmissen. Der zweite Punkt ist, als der jüngere Sohn sich in dem fremden Land inmitten einer Hungersnot wiederfindet. Wir lesen, dass sie so schwer ist, dass er als Jude sogar mit Schweinen arbeiten musste. Der jüngere Sohn lebte also in Unreinheit und extremen Hunger. Er fand sich auf einmal arm und verlassen wieder. Niemand kam ihm zu Hilfe. Niemand wollte mehr mit ihm zu tun haben. Er war zu einem abschreckenden Beispiel geworden, dem man sich besser nicht nahm. Auf ihm lagen Scham und Schande. Scham und Schande, die er natürlich über sich selbst gebracht hatte. Denn alle seine bisherigen Entscheidungen hatten ihn ja zu diesem Punkt geführt. An diesem Punkt, heißt es in den nächsten Bibelfersen hier, kam er zu sich. Es wurde ihm bewusst, in was für einer Lage er sich befand. Seine einzige Chance bestand, dachte er darin, wieder zu seinem Vater zurückzukehren. Und er wusste natürlich, dass er das als ein mit Schande behafteter tun würde. Er hatte keine Heimat, keine Sicherheit, keine Geborgenheit mehr. Ihm war klar, dass er nicht einfach zum Vater zurückkommen konnte und weitermachen konnte, wie als ob nichts gewesen wäre. Seine einzige Hoffnung war, als Tagelöhner irgendwie zu überleben, mit aller Scham und Schande, die auf ihn lasteten. Und dann komme ich zum dritten Punkt, die Rückkehr des jüngeren Sohnes. Die normale Reaktion wäre ja gewesen, dass der Vater ihn sehr kalt abweisend empfängt. Allein ihn als Tagelöhner anzustellen, wäre eine große Gnade gewesen. Der jüngere Sohn gehörte gar nicht mehr hierher. Er hatte da die Beziehungen abgebrochen. Er hatte deutlich gezeigt, er hatte kein Interesse, dass er kein Interesse daran hatte. Er hatte die Würde seines Vaters verletzt. Er hatte, wenn wir das mit dem Sprichwort von vorher sagen, das Gesicht seines Vaters mit Dreck beschmiert. Vor dessen Familie und dem ganzen Dorf. Aber als der Vater diesen Sohn sah, hatte er Erbarmen, er hatte Mitleid mit ihm. Seine Liebe zu ihm regte sich in ihm. Er lief auf ihn zu, umarmte ihn, nahm ihn wieder auf. Die Bloßstellung, die er selbst erlebt hatte, die Schande, die auf seinen Sohn lag, die interessierten ihn in diesem Moment nicht. Seine Liebe war größer. Stattdessen setzte er seinen jüngeren Sohn wieder ein und er ehrte ihn durch neue Kleider, Siegelring, Schuhe. Alle Scham, alle Schande, die der jüngere Sohn vor anderen hatte, lud der Vater quasi auf sich. Denn die Verletzung der Würde, die war ja nicht auf einmal verschwunden. Er hatte immer noch dieses sprichwörtliche Dreck im Gesicht vor dem Dorf. Dieses gesunkene soziale Guthaben, aber das nahm er auf sich und auch seinen jüngeren Sohn, der quasi im Minus war mit seinem sozialen Guthaben, nahm er auf. Alles zahlte er mit seinem eigenen sozialen Guthaben, mit seiner eigenen Würde, mit seiner eigenen Ehre, mit seiner eigenen Anerkennung. Und dieser Preis war es ihm wert. Diese drei Punkte in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn sind drei Tatsachen, die uns am Kreuz begegnen. Die erste Tatsache ist, das Kreuz zeigt unser zu kurz kommen vor Gott. Denn in diesem Gleichnis geht es auch um uns. Der jüngere Sohn, der den Vater verlässt, das waren wir. Wir lebten abgewandt von Gott, ohne Beziehung zu ihm. Wir führten ein Leben, das an unserer Rolle, unserer Stellung als Gottes Ebenbild vorbeiging. Das wird durch das Wort Sünde sehr gut ausgedrückt. Sünde, das griechische Wort für Sünde, kann man auch übersetzen als Zielverfehlung. dass er ein Verfehlen ist von dem, was Gott sich für uns gedacht hat. Und so lag auch auf uns Schande. Unser Leben und Denken brachte Scham über Gott als unseren Herrn und Schöpfer. Es verletzte seine Würde. Es griff ihn an, denn wir misstrauten ihm, wir zeigten, dass wir es besser wissen als er, dass er es nicht gut meint mit uns, indem wir ihm nicht vertrauten. Als Konsequenz, auch wie beim jüngeren Sohn, lebten wir in Trennung von Gott. Wir waren einander quasi entfremdet. Zweitens, das Kreuz zeigt uns unsere Grenzen. Mit Scham und Schande beladen lebt es sich nicht leicht. Das ist inzwischen sogar eine wissenschaftliche Tatsache. Menschen, die mit Scham oder mit Schande kämpfen, halten weniger von sich selbst, trauen sich weniger zu, haben allgemein weniger Selbstbewusstsein. Statistisch gesehen haben sie sogar immer wieder ein schwächeres Immunsystem oder weniger Motivation in ihrem Leben. Scham, das Gefühl, bloßgestellt zu sein, bloßgestellt zu haben, macht etwas mit uns. Ich glaube, das kennen wir. Wenn wir wissen, ich habe jemanden bloßgestellt, dann begegne ich dem anders. Dann ist da Scham in mir. Ich traue mich gar nicht, dieser Person in die Augen zu schauen. Ich fühle mich schlecht, weniger wert. Mit Schande ist es ähnlich. Schande, das Gefühl, das Wissen, ich habe etwas falsch getan und man weiß das. Das Gefühl, alle wissen es, wie falsch ich gehandelt habe. Alle wissen, wie schlecht ich war. Alle schauen auf mich runter. Ich bin abgelehnt und weniger wert. Das ist Schande. Im Gleichnis kam der jüngere Sohn zu sich, als er merkte, dass er diese Scham und Schande gewählt hatte und dass er nur noch auf die Gnade seines Vaters hoffen konnte. Auch wir brauchen dieses zu uns kommen, indem wir merken, dass wir es sind, die auf dem Holzweg sind, dass wir es sind, die Gottes Gnade und Hilfe brauchen. Einen Punkt, an dem wir uns entscheiden, ich möchte frei von dieser Scham, von dieser Schande sein. Ich will ein Leben ohne diese Lasten vor Gott haben. Die Bibel nennt das Umkehr. Eine 180-Grad-Wende hin zu Gott. Die dritte Tatsache, das Kreuz zeigt uns den Gott, der unsere Scham, der unsere Schande auf sich genommen hat. Jesus nahm diese Schande, diese Bloßstellung, die Trennung von Gott auf sich. Er erlebte deswegen am Kreuz die völlige Trennung von Gott. Er war es, der sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war derjenige, der am Kreuz hing und dort Scham, Schande, Bloßstellung vor seinen Feinden erlebte, wo er verspottet wurde, wo andere vor ihm ausspuckten, wo andere ihn verhöhnten, dass er sich doch selbst retten soll, wenn er wirklich Gottes Sohn ist. Im Grunde tat Jesus das Gleiche wie der Vater im Gleichnis. Er nahm die Scham und Schande von uns auf sich. Und er wurde entsprechend dieser Scham und Schande behandelt. Er starb als ein verurteilter Verbrecher am Kreuz. Und weil er das tat, dürfen wir heute frei sein von Scham und Schande vor Gott. Jesus hat durch sein Opfer unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Die Scham, die wir empfanden und die Scham, die auf Gott lag, die verletzte Würde, die ist weg. Es wurde weggewaschen. Letztes Mal hatten wir darüber gesprochen, dass Jesus an unserer Stelle unsere Schuld trägt, dass er an unserer Stelle dafür bestraft wurde und deswegen die Schuld weg ist, bezahlt ist. Bei Scham und Schande geht es darum, dass wir durch unser Leben die Würde von Gott verletzt haben, dass die Beziehung mit Gott beschädigt war, dass auf uns diese Scham und Schande lag, diese Entfremdung von Gott. Und dann kam Jesus als der perfekte Sohn Gottes, der ein Leben ohne diese Scham, ohne diese Schande, ohne diese Entfremdung lebte. Und er kam quasi als unser großer Bruder vor Gott. Er setzte sich für uns ein und er bezahlte mit seinem ganzen sozialen Guthaben. Er trug diese Scham, er trug diese Schande, diese Trennung. Er bezahlte damit, er erlitt damit den Tod und er ermöglichte es damit, dass wir wieder aufgenommen werden können. So wie der Vater den jüngeren Sohn wieder aufnahm. Weil Jesus am Kreuz auch unsere Scham und Schande trug, dürfen wir als der verlorene Sohn zu den liebenden Vater Gott umkehren und wissen, er nimmt uns unabhängig von unserer Vergangenheit als seine Söhne, als seine Töchter wieder auf. Dieses ganze Denken von der Schamkultur mag für uns ungewohnt sein. Und doch, das haben wir festgestellt, werden hier Teile von uns angesprochen, die wir in uns selbst entdecken. Denn wer von uns hat nicht auch schon mal vor Gott Scham verspürt über manche Dinge, in die ich mein Leben gedacht habe, über manche Dinge, die ich mein Leben getan habe? Man merkt, was für ein Gedanke war da gerade wieder in mir. Und man sich schämt. Man denkt, wie habe ich die Person gerade wieder behandelt? Und diese Scham beeinflusst ja dann unsere Beziehung zu Gott. Wir trauen uns gar nicht mehr so recht vor Gott zu kommen, zum Beispiel im Gebet, weil wir uns unwürdig fühlen. Und wir merken, da steht etwas zwischen uns. Die Angst vor Gottes Reaktion auf unsere Schande schreckt uns ab. Wie wird Gott reagieren? Wird er mich bestrafen? Wird er mich ablehnen? Könnte er mich ausschließen? Könnte er seine Meinung über mich ändern? Diese Angst kann ja sehr real sein für uns. Und so kann die Scham und Schande uns ganz langsam, ganz unbemerkt teilweise, so wie die Ebbe, hinaus auf das weite Meer, weg von Jesus Christus ziehen in unserem Leben. Das ist das, was Scham und Schande machen kann in unserem Leben. Es beschädigt Beziehungen. Es macht sie kaputt. Aber die gute Nachricht ist ja, dass am Kreuz alle unsere Gedanken, alle Taten, alle Dinge, über die wir uns schämen, vor Jesus offengelegt waren. Er kannte sie, er wusste sie und er nahm sie auf sich. Jetzt am Kreuz zeigte er Gottes Reaktion auf deine Scham und Schande. Keine Ablehnung, kein Davonschicken, sondern Liebe und Annahme. Dietrich Bonhoeffer schrieb einmal, die Sünde will mit den Menschen alleine sein. Sie will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Im Dunkeln des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. Das passiert durch Schande in unserem Leben, durch Scham. Da ist dieser Impuls, einen Schritt zurückzugehen, weil man sich schämt, im Dunkeln zu bleiben, weil man sich nicht traut, vor Gott zu kommen in seinem Leben. Das ist die Sünde, die möchte unerkannt bleiben, die möchte im Hintergrund bleiben und dort wirkt sie dann wie ein Gift. Bonhoeffer schreibt dann weiter, die Beichte vor dem Bruder ist die tiefste Demütigung. Sie tut weh, sie macht gering, sie schlägt den Hochmut furchtbar nieder. Vor dem Bruder als Sünde dazustehen, ist kaum zu ertragende Schmach. Es ist ein harter Kampf, bis die Sünde im Geständnis über die Lippen kommt. Bonhoeffer schreibt hier über die Beichte. Aber diese Worte zeigen uns ja auch, wie schwer dieses Sichtbarwerden unserer eigenen Schuld uns fällt. Wer von uns würde gerne seine tiefsten Gedanken, seine geheimsten Taten offen bekennen? Das würde keiner von uns gerne tun, denn da ist Scham, da ist Schande, aber genau dafür hat Jesus bezahlt. Es war alles offenbar für ihn, er brachte alles ans Licht und er vergab. Wenn uns diese Liebe, diese Freude über uns bewusst ist, dann kann unsere Scham, die wir manchmal haben, eigentlich nur verpuffen. Denn Gott selbst zeigt hier, du bist mein geliebtes Kind. Das zeigt er am Kreuz. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich vermisst. Ich habe auf dich gewartet. Was du getan hast, was unsere Beziehung belastet hat, das ist doch schon längst weg. Komm zu mir und lass uns gemeinsam unterwegs sein. Du musst nicht mehr alleine sein. Hier bei mir bist du sicher. Hier bist du geborgen. Alles, was in der Vergangenheit an Scham, an Schande war, das habe ich weggewaschen. Komm nach Hause zu mir. Das sagt Gott dir am Kreuz. Ich möchte mit einem persönlichen Erlebnis abschließen. Als ich ca. 12 Jahre alt war, besuchte ich öfter meine Großeltern. In einem Zimmer hatte mein Opa ein Modell von einer Messerschmitt 109 stehen. Und mich faszinierte das immer. Ich habe damit sehr gerne gespielt und dann brach eines Tages ein Stück ab. Und dann kam die Scham. Was habe ich da gemacht? Dieses schöne Modell und ich habe was abgebrochen. Dann kam die Angst. Wie würden meine Großeltern darauf reagieren? Würden die mich bestrafen? Dürfte ich dann vielleicht nicht mehr zu ihnen kommen? Aus dieser Scham und dieser Angst heraus sagte ich ihnen nichts darüber. Aber ich schrieb einen kleinen Entschuldigungsbrief und legte den neben das kaputte Modell. Dann ging es wieder nach Hause. Nach ein paar Tagen bekam ich einen Brief von meinem Opa. Ich war natürlich sehr aufgeregt, gell? Aber dann las ich darin, das mit dem Modell ist kein Problem. Ich soll mir darüber keine Gedanken machen. Und das mit dem Modell, das bleibt zwischen uns. Das ist unser kleines Geheimnis, das geklärt ist. Was denkt ihr, wie erleichtert ich danach war? Meine Beziehung zu meinem Opa war noch in Ordnung. Sie war geklärt. Da musste ich keine Scham mehr haben. Ich hatte keine Schande mehr, dass ich da was kaputt gemacht habe. Er hatte mir vergeben. Er konnte das kaputte Modell ertragen. So ähnlich und so viel größer ist das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Ich wünsche dir immer wieder diese gleiche Erleichterung, diese Geborgenheit, dieses Nachhausekommen zu Gott. Gerade dann, wenn der Teufel dir in dein Leben vielleicht einflüstert, wie schlecht du diese Woche wieder warst, wie viel schief lief, wie minderwertig du als Christ bist. Wenn du das Gefühl hast, dass alle Menschen dich auch so sehen, dass du dich gar nicht traust von manchen Menschen, zu stehen, weil du das Gefühl hast, du bist weniger wert, du hast nicht die Anerkennung, du hast nicht die Würde, dann wünsche ich dir von Herzen, dass du immer wieder an Jesus denken kannst, an das Kreuz und dein Wissen darfst, alle Scham, alle Schande ist weggewaschen. Du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter und da muss keine Scham, da muss keine Schande sein. Da ist Würde und Ehrung, denn Gott selbst hat dich geehrt. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, danke, dass du unsere Scham, unsere Schande getragen hast. Du weißt, das ist ein Blickwinkel, der uns sehr ungewohnt ist und den wir doch kennen. Wie oft ist in unserem Leben nicht manchmal Scham über das, was wir gedacht oder getan haben. Scham, die uns dann fernhält von dir und im Dunkeln bleiben möchte. Aber ich danke dir, dass du das alles schon längst ans Licht gebracht hast, dass du uns davon befreit hast. Wir bitten dich darum, dass du uns immer wieder neu daran erinnerst in unserem Leben, dass wir deine geehrten und wertvollen Kinder sein dürfen. Und dass da, wo die Scham, da, wo die Schande kommt, wir dann wissen dürfen und bekennen dürfen, du hast am Kreuz dafür bezahlt, es ist weggewaschen. Danke, dass du uns neu machst, dass wir mit dir leben dürfen. Amen.